Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute setzen wir die Predigtreihe vom 1. Johannesbrief fort. Wir sind im 2. Kapitel und wir schauen auf die Verse 15 bis 17 und wir sind auf Gottesdienstblatt abgedruckt und wir wollen sie jetzt zu Anfang gleich lesen. Da heißt es: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. In diesem zweiten Kapitel seines ersten Briefes stellt Johannes die Empfänger des Briefes und somit auch uns vor eine persönliche Bestandsaufnahme. Johannes gibt uns quasi einen persönlichen Prüfplan an die Hand, mit dem wir unser Glaubensleben auf die Probe stellen können. Er nennt Kennzeichen für einen treu nachfolgenden Christen und jeder von uns darf sich dabei fragen, stehe ich im Glauben an Christus oder gehe ich einen eigenen Weg? Bis jetzt hatten wir zwei Merkmale aus den Versen 3 bis 6. Da geht es darum, ist Gott wirklich Gott in deinem Leben? Bist du ihm gehorsam und hältst seine Gebote oder ist Gott und das Leben in einer christlichen Gemeinschaft nur ein Mittel für dich zu einem angenehmen Leben und zu einem beruhigten Gewissen? Da heißt es dann, unser Glaube ist daran zu erkennen, dass wir sein Wort halten. Und unser Glauben führt uns in ein Leben in der Nachfolge Christi und dabei haben wir Christi Leben als Vorbild, das wir nachahmen und sind dabei von ihm getragen. Wir sind gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Das nächste Merkmal, das einen Christen kennzeichnet, das wir uns angeschaut haben, sind die Verse 7 bis 11. Da geht es darum, liebe ich meine Geschwister im Glauben? Wie steht es um die Liebe zu deinem Bruder? Und das dritte Kennzeichen, das betrachten wir heute, Verse 15 bis 17, kann ich gleichzeitig die Welt und Gott lieben? Also können wir zur Welt Nein sagen? Oder anders gefragt, sind wir auf das Weltliche fixiert oder sind wir auf das Ewige fixiert? Und beim nächsten Mal, in der nächsten Predigt, da werden wir dann uns anschauen, wie ist unsere Stellung zur Reinheit der Lehre, die Verse 18 bis 29. Achte ich auf die Reinheit der Lehre und die Reinheit im Glauben oder lasse ich mich leicht verführen? Wie wichtig ist für mich gesunde Lehre? Aber das machen wir beim nächsten Mal. Und jetzt heute, bevor wir jetzt ganz konkret auf unseren Predigttext kommen, schauen wir noch einmal ganz kurz in den Einschub, den uns Johannes jetzt zwischen diesen ersten und zweiten und dem dritten und vierten Merkmal gewährt hat, den wir letztes Mal in der Predigt gehört haben. Da hat Johannes nämlich zur Ermutigung den unterschiedlichen Gliedern in der Gemeinde einige Glaubenswahrheiten zugesprochen. Den Kindern im Glauben, den Vätern im Glauben und den jungen Menschen im Glauben hat er einen Zuspruch gegeben, der dann in das Wort Jesu aus dem hohepriesterlichen Gebet mündet, aus Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und den jungen Menschen hat er sogar ausdrücklich zugesprochen, dass sie den Bösen überwunden haben. Und alle Angesprochenen gehören zu einer Gemeinde, haben eine enge Bindung zu Christus und haben den Unterschied zwischen Christus und der Welt erkannt, den Johannes nämlich auch schon zu Beginn seines Briefes geschrieben hat, in den Versen 1 bis 4. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, da ist keine Gemeinsamkeit. Und das ist natürlich eine wesentliche Erkenntnis für die Glieder der Gemeinde. Doch war es eben zur damaligen Zeit genauso wenig selbstverständlich wie heute. Und damals sind Irrlehrer in die Gemeinden eingezogen und heben eben die gnostische Lehre, das heißt die Wichtigkeit eigener Erkenntnis über die schlichte Treue zum Wort Gottes, heben sie hervor. Und genau hier hakt Johannes noch einmal ein. Direkt nach dem Zuspruch der Glaubenswahrheiten spricht er Warnungen aus und warnt und mahnt uns, warum es so wichtig ist, den Bösen überwunden zu haben. Und dass das in der Konsequenz bedeutet, die Welt nicht zu lieben. Und deshalb stellen wir uns heute als Überschrift über die Predigt die Frage, kann ich gleichzeitig Gott und die Welt lieben? Und damit sind wir im Thema und schauen an den ersten Gliederungspunkt, der aussagt, die Liebe zu Gott ist unvereinbar mit der Liebe zur Welt. In Vers 15 heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Um den Vers richtig zu verstehen, müssen wir jetzt aber erstmal klären, was wir eigentlich unter Welt verstehen. Also schon mal vorab, die Tageszeitung, die Welt ist es nicht. Aber ich nehme an, dass wir in unserer Gemeinde auch grundsätzlich ein gleiches Verständnis darüber haben. Doch um Missverständnissen vorzubeugen, klären wir einfach mal, welche Bedeutung der Begriff die Welt haben kann. Also zum einen beschreibt das Wort Welt das gesamte Universum, das Gott geschaffen hat. Also alle Sterne, alle Planeten, alle Monde, alle Menschen, alle Tiere und Pflanzen der Schöpfung und auch alle Elemente wie Wind und Wasser. Mit dieser Welt, das würden wir vielleicht sogar eher mit Weltall umschreiben. Das ist die eine Bedeutung. Die nächste ist, dass die Welt im Grunde hier, ja, damit wir unsere Erde umschreiben. Also die Lebenswelt, in der wir uns bewegen, die Städte, in denen wir leben, oder die Natur, die um uns herum ist. Das ist dann also eher die Umwelt. Und das Wort Welt könnte aber auch die Menschheit an sich beschreiben und könnte alles, was die Menschen besitzen und worüber sie nachdenken, beschreiben. Und das kommt der Welt, so wie sie jetzt in diesem Predigttext zu verstehen ist, schon recht nahe. Doch tatsächlich ist der Begriff Welt noch anders zu verstehen, denn die Beschreibungen, die ich gerade genannt habe, sind richtig, doch machen sie in diesem Zusammenhang wenig Sinn. Denn warum sollten wir nicht die Natur um uns herum gern haben? Und warum sollten wir dann nicht gleichzeitig auch die Liebe des Vaters haben können? Da entwickelt sich nicht auf Anhieb ein Widerspruch. Aber die Welt im Sinne des Predigttextes, das ist ein System der Wirklichkeit, in der wir leben. Ein System, das nicht den Zielen und Normen des Wortes Gottes entspricht, sondern ein System, das unseren eigenen Vorstellungen entspringt. Die Welt beschreibt eine Ordnung, die sich von Gott wegentwickelt, die sich von Gott so weit entfernt, dass man sie als gottlos bezeichnen muss. Befinden wir uns in der Welt, so befinden wir uns in einem Machtbereich, in dem der Teufel Einfluss hat. Und wenn wir uns in diesem Sinne in der Welt bewegen, dann bedeutet das, dass wir in einer Umgebung unterwegs sind, die von Menschen geprägt ist, die ihr Leben ohne Gott führen. Es ist eine Welt, die von der Sünde beherrscht und verführt ist. Es ist zwar auch natürlich die Schöpfung Gottes, doch diese Schöpfung, sie steht in Rebellion gegen Gott. In der Welt versuchen die Menschen, Gott aus ihrem Leben herauszuhalten. Sie sind der Auffassung, er habe in ihrem Leben nichts verloren. In der Welt zählen die Maßstäbe Gottes nichts oder eben nur am Rande. Da zählt nicht die Liebe zu Gott oder zum Nächsten, sondern in der Welt sind wir von unseren eigenen Bedürfnissen und Wünschen geprägt. Wir suchen nicht den Bruder, wir suchen nicht nach Versöhnung, sondern tatsächlich, wir hassen ihn, denn jeder ist sich selbst der Nächste. Und in 2 Vers 11, da schreibt Johannes, wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis. Wenn wir die Welt also so verstehen, können wir die Frage, kann ich gleichzeitig Gott und die Welt lieben, mit einem eindeutigen Nein beantworten. Denn so zeigt es uns Vers 15. Die Liebe zu Gott ist unvereinbar mit der Liebe zur Welt. Die Welt ist die Lebensordnung ohne Gott. Die Welt ist die Finsternis. Und Johannes sagt, Gott ist Licht. Und somit ist es unvereinbar miteinander. Und so kann in jemandem, der die Welt liebt, nicht die Liebe des Vaters sein. Soweit ist uns das in der Theorie im Grunde klar, können wir nachvollziehen. Aber wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Können wir uns der Welt, so wie sie in Vers 15 gemeint ist, entziehen? Die Gnostiker der damaligen Zeit meinten dies zu können. Sie behaupteten, sie hätten ein inneres Licht. Und damit wären sie unabhängig von dem weltlichen System. Für sie war nur der Geist wertvoll und mit ihrem Körper konnten sie dann machen, was sie wollten. Denn er war wertlos. Und insofern brauchten die Gnostiker sich der Welt nicht entziehen, weil im Geist waren sie frei. Für Christen ist es jedoch anders. Sie betrachten Körper und Geist ganzheitlich und mit Körper und mit Geist leben wir in dieser Welt. Und wir sind vor Gott verantwortlich, denn er macht ebenfalls keine Trennung zwischen Körper und Geist. Und wir leben mittendrin in dieser gottesfernen Umgebung. Wir leben mitten in dieser Welt. Wir können uns in unserem Alltag auch nicht rausziehen in eine christliche Enklave, in einen Schutzraum, in dem der Teufel keinen Einfluss hat, in dem die weltlichen Einflüsse, so wie wir sie jetzt sehen, nicht hineinkommen, sondern wo nur Christen sind. Das funktioniert in der Praxis nicht. Wir leben also mit Menschen in einer gottesfernen Welt zusammen, die Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefs so beschreibt. In Römer 1, Vers 28 bis 32. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern sie haben auch Gefallen an denen, die es tun. Von solchen Menschen ist die Welt geprägt. Und welches Verhältnis haben wir zu diesen Menschen? Wenn diese in ihrer Welt leben, die ohne Gott und somit gottlos ist, wenn sie in der oben beschriebenen Feindschaft zu Gott leben, können wir mit den Menschen in der Welt wirklich gemeinsame Sache machen? Diese Menschen interessiert nicht, ob sie Gott gefallen, sondern es geht ihnen um ihr eigenes Wohlbefinden, um ihr persönliches Verlangen. Bin ich viel mit solchen Menschen zusammen, dann befinde ich mich in der Gefahr, diese Weltlichkeit ebenfalls lieb zu gewinnen und fange an, mich nur noch um mich selbst zu drehen und alle wesentlichen Entscheidungen von meinen eigenen Bedürfnissen leiten zu lassen. Frage ich dann noch, was Gott will? Lese ich meine Bibel? Oder nimmt mein Verlangen danach ab? Wird es mir unbequem? Frage ich, ob ich den Willen Gottes erfülle bei meinen Entscheidungen in der Berufswahl, bei meinem Wohnort, bei meinem Ehepartner? Treffe ich Entscheidungen nach meinem eigenen Verlangen und meinen eigenen Normen oder nach den Normen und Werten, die Gott in seinem Wort nennt? Was passiert denn, wenn wir uns in unseren Entscheidungen nach Gottes Wort richten? Was passiert, wenn wir uns in unserem Verhalten nach Gottes Wort richten? Wir werden in der Welt Außenseiter, weil wir dann Dinge nicht mehr mitmachen können. Und ich bin sicher, dass ihr das alle schon erlebt habt. dass sich Menschen von euch abwenden, wenn ihr euch an Gottes Maßstäben ausrichtet. Das Verhältnis zu den Menschen aus der Welt verändert sich, wenn wir in unserem Leben Gottes Maßstab konsequent anlegen und unser eigenes Leben daran ausrichten, beziehungsweise auf falsches Verhalten hinweisen, das im Widerspruch zu Gottes Wort steht. Wenn wir diesen Mut haben, dann werden wir sehr viel Gegenwind bekommen. Doch leider gehen wir diesen konsequenten Weg nach dem Willen Gottes nicht von Natur aus, sondern wir sind als Sünder geboren. Und auf Anhieb ist der Weg dieser Welt für uns sehr attraktiv. Und auch wenn wir Christ geworden sind, ist er eine beständige Versuchung. Der einzige Weg, diese Bindung zur Liebe zur Welt zu lösen, beziehungsweise der Versuchung zu widerstehen, ist die Gnade Gottes. Er gibt uns seinen Geist, der uns die Augen öffnet für den Unterschied zwischen den Wegen der Welt und dem Weg, den Gott führen möchte. So wie Paulus es an die Epheser schreibt im 2. Kapitel. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wir sind also voll im Herrschaftsbereich des Teufels und wir können nur durch Gott herausgeführt werden. Doch sind wir herausgeführt, können wir mit dieser Welt keine Gemeinschaft mehr haben. Denn das System dieser Welt, das System dieser Wirklichkeit, ist feindlich gegen Gott gesinnt. Es ist feindlich gegen Gott gerichtet. Es ist also eine schwere Situation, in der wir uns befinden. Aber Johannes lässt es damit nicht gut sein, dass er zeigt, wie unvereinbar die Liebe zur Welt mit der Liebe zu Gott ist, sondern er zeigt uns auch noch die Kennzeichen der Liebe zur Welt auf. In Vers 16. Was kennzeichnet die Liebe zur Welt? Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, das Fleischeslust, der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Der Mensch wird schon mit einer gottfeindlichen Weltlichkeit geboren. Jedes kleine Kind ist von Anfang an davon bestimmt, die eigenen Bedürfnisse ohne Rücksicht zu befriedigen. Das ich will, ich möchte, ich verlange, das ist die natürliche Haltung, die für das Überleben erst einmal wichtig ist, aber das Kind muss eben erst mit der Zeit lernen, von seinen Eltern lernen, eigene Bedürfnisse zurückzustecken. Alles Arbeiten, alles Streben, alles Kämpfen, im Großen wie im Kleinen, dient der Erfüllung des eigenen Begehrens. Das ist bei kleinen Kindern ganz extrem und werden sie größer, sollte es abnehmen. Rücksicht auf andere ist etwas, was jeder Mensch erst lernen muss. Von allein kann das niemand. Und allein sind wir ganz große Egoisten. Und Johannes nennt drei Begierden, die uns von Gott wegführen. Das ist also das als erstes die fleischliche Lust. Und damit ist eben nicht der gesunde Appetit auf einen saftigen Schweinebraten gemeint, sondern wir finden die Definition dazu in Galater 5, die Verse 19 bis 21. Und da heißt es: offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid und Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt, und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Wir können also die fleischliche Lust in vier Kategorien aufteilen. Wir fangen an mit Unzucht, Unreinheit und Ausschweifung aus der Aufzählung. Diese Form der fleischlichen Lust können wir mit Geschlechtlichkeit und alles, was damit zu tun hat, überschreiben. Dazu gehört zweifellos jede Form von körperlicher Intimität außerhalb der Ehe. Es spielt keine Rolle, ob vor der Ehe oder neben der Ehe. Und sicher gehört die gleichgeschlechtliche Intimität genauso dazu wie der Konsum von Pornografie. Unzucht und Unreinheit ziehen uns in jedem Fall von Gott weg. Zur fleischlichen Lust gehören auch Götzendienst und Zauberei. Das ist ein bisschen überraschend im Grunde, weil eigentlich könnte man denken, das sind eher religiöse Fragen. Doch offenkundig ordnet Paulus den Götzendienst der fleischlichen Lust zu und nicht den geistlichen Dingen. In seinem Brief an die Kolosser macht Paulus das ganz deutlich. Im Rahmen seiner Mahnung vor den Irrlehrern schreibt er Kolosser 2, Vers 22, es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Die Gefahr liegt also bei Glaubenspraktiken, die Christus aus dem Mittelpunkt drängen und eben ja, auf übernatürliche Erfahrungen abzielen oder Heilspraktiken oder eben auch auf Anbetung von Heiligen, die eben die Anbetung von Heiligen zum Gegenstand ihres Glaubens machen. Eine solche Religiosität macht die Gemeinden kaputt, weil man sich mehr an Christus hält, weil man sich nicht mehr an Christus hält, sondern sich eigene Regeln schafft. Diese Religiosität, die sich nicht an Gott hält, sie führt von Gott weg und bedient im Grunde unsere fleischlichen Bedürfnisse. Kommen wir zur nächsten Kategorie der fleischlichen Lust aus der Aufzählung von Paulus. Da haben wir im Grunde den ganzen Komplex des Zusammenlebens, des unfriedlichen Zusammenlebens. Also Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen und Neid. Ich glaube, hier muss ich nicht viel erklären, sondern jeder mag sich einfach fragen, liebst du Gott, wenn du zu so etwas anstachelst, wenn du diese Art der Gefühle hast? Oder erfreust du dich dabei eher an den Folgen deiner Taten? Die vierte Kategorie der fleischlichen Lust ist die Maßlosigkeit, die Paulus mit Saufen und Fressen und dergleichen nennt. Hier geht es um alles, was uns in einen Rauschzustand versetzt. Dazu gehört natürlich auch der Drogenkonsum jeglicher Art. Alle Kategorien der fleischlichen Lust sind ein Ausdruck meines Widerstandes gegen Gott. Denn Gott hat mir klare Vorgaben in diesem Zusammenhang gemacht. Und wenn ich dieser fleischlichen Lust nachgebe, dann bewege ich mich wissentlich auf einem Gegenkurs. Und das ist dann eben auch der Ausdruck meiner fehlenden Bereitschaft, mich Gott wirklich unterzuordnen. In Vers 16 fährt Johannes mit der Augenlust als Kennzeichen der Liebe zur Welt fort. Über das Auge, da wird der Mensch im Grunde am allerschnellsten in Versuchung geführt. Schon beim Sündenfall. In 1. Mose 3 heißt es in Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend und weil er klug machte. Sie nahm von der Frucht, aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Eva sah also mit den Augen und bekam Lust auf den Apfel. Es war offensichtlich ein lüsternes, begehrendes Sehen. Und diese Gefahr droht uns auch, denn genauso wie bei Eva bleibt es oft nicht nur beim Sehen, sondern wir gehen in unseren Vorstellungen weiter und gelangen dadurch in Gefahr. Als Beispiele möchte ich eben das Ansehen von Filmen nennen. Schalten wir dann ab oder gehen wir raus, wenn Szenen kommen, die wir lieber nicht sehen sollten, weil sie uns auf schlechte Gedanken bringen? Oder die gleiche Gefahr haben wir beim Surfen im Internet. Auch dabei können wir auf Seiten stoßen, die wir besser nicht ansehen sollten. Aber wie gehen wir damit um? Meiden wir diese Seiten? Oder bauen wir uns einen zusätzlichen Filter ein, dass diese Seiten gar nicht erst angezeigt werden können? Machen wir uns die Mühe? Oder ja, setzen wir uns der Versuchung aus? Und drittens haben wir noch Magazine, die zum Beispiel in Arztpraxen herumliegen und häufig eben auch Bilder beinhalten, die zu weiteren Sünden anregen können. Wie können wir uns also davor schützen, dass uns unsere Augen verführen? Wie bewahren wir unsere Augen? Wir können nur vorbeugen, indem wir die Gefahren rechtzeitig identifizieren und die Gefahrenquellen aus unserem Leben eliminieren. Was eben sehr schwer ist, weil wir in dieser Welt leben und alle Menschen um uns herum haben ein ganz anderes Verständnis davon. Aber verführt uns der Fernseher, so sollten wir ihn abschaffen. Verführt uns das Internet, so sollten wir es abschalten oder einen Filter setzen. Oder eben tatsächlich auch abschaffen, wenn es für uns eine Versuchung darstellt. Verführen uns Magazine, ja, so sollten wir gar nicht erst einen Blick da hineinwerfen. In jedem Fall, genauso schnell wie uns ein Blick in Versuchung führt, können wir in dem Moment zu Christus beten. Und er wird uns in diesen Momenten beistehen. Denke ich an Christus, dann kann ich gleichzeitig nicht sündigen. Und im Umkehrschluss bedeutet das, wenn ich genüsslich mit den Augen sündige, dann bin ich fern von Gott. Beides zusammen funktioniert nicht. Nähe zu Gott und sündigen. Und als letztes Kennzeichen der Liebe zur Welt nennt Johannes hoffärtiges Leben. Ich habe jetzt auf dem Gottesdienstblatt noch dahinter geschrieben, das bedeutet eben auch prahlen mit Macht und Besitz oder Hochmut des Lebens, weil hoffärt, die Hoffart, das Wort ist heute eher ungeläufig, steht aber in der Lutherbibel immer noch beständig drin. Also wenn es euch nochmal begegnet und ihr euch fragt, was ist es, prahlen mit Macht und Besitz oder im Hochmut des Lebens. Da geht es eben um Stolz, um Vermögen, um Aussehen, um Gesundheit, um Kraft und um das Denken, ich schaffe das schon selbst und brauche Gott eigentlich nicht. Auch diese Gedanken, auch diese Eigenschaften, sie führen uns von Gott weg. Wenn ich meine, ich habe mein Leben in den wesentlichen Punkten unter Kontrolle, dann brauche ich Gott nicht wirklich. Aber Gott wird mich erkennen lassen, dass ich in Abhängigkeit von ihm stehe. Ich kann euch sagen, vor einem Jahr und auch jetzt noch habe ich meine Abhängigkeit von Gott zu spüren bekommen. Im Februar letzten Jahres bin ich aus meiner ganzen selbstsicheren Position herausgefallen, als ich plötzlich meine Arbeit verloren habe. Und merken musste, ups, ich habe mein Leben gar nicht in der Hand, sondern ich stehe tatsächlich in voller Abhängigkeit zu Gott. Und genauso in der folgenden Zeit, mit den vielen Bewerbungen, die ich geschrieben habe und fast genauso vielen Absagen, ohne dass man meine Person überhaupt näher angesehen hat, in einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Da habe ich nochmal gespürt, dass ich den Prozess nicht unter Kontrolle bekomme, sondern die Kontrolle sitzt woanders. Gott sitzt im Regiment. Er hält die Fäden in der Hand. Ihn müssen wir machen lassen. Und in diesen Zeiten, wenn man wirklich merkt, man hat es eben nicht unter Kontrolle, dann ist man auch, ja, dann geht man mehr zu Gott hin. Wenn ich meine, bei mir läuft alles, dann habe ich auch plötzlich weniger Zeit zu beten. Dann habe ich auch plötzlich weniger Zeit, über Gott nachzudenken. Aber er sitzt im Regiment, er hält die Fäden in der Hand. Ihn müssen wir machen lassen und er wird es so machen, wie es richtig ist. Gott wird uns leiten und schenkt, was wir brauchen zur rechten Zeit. Mit unserem Vermögen, mit unserem Aussehen, mit unserer Gesundheit, mit unserer Kraft, mit unserem selbstprahlerischen Denken können wir nichts erreichen, sondern mit diesen Eigenschaften stehen wir in einem Krieg gegen uns selbst. Wir strampeln uns ab für vergängliche Dinge. Mit diesem Denken können wir uns in der Welt groß machen, aber gegenüber Gott ist es völlig unnütz. Johannes fasst die Kennzeichen der Liebe zur Welt zusammen und sagt klipp und klar, mit Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben, diese drei Dinge sind nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und in der Welt ist alles zeitlich. Wir dürfen alles gebrauchen, doch wir wissen, es gehört Gott und wir können es auch verwenden. Gibt uns Gott konkrete Regeln für den Umgang mit weltlichen Dingen? Johannes macht hier keine Vorgaben, sondern er weist uns darauf hin, wenn du ein Kind Gottes bist und Gemeinschaft mit Gott hast, dann kannst du unterscheiden, was aus dem Vater stammt. Dann kannst du unterscheiden, was eben Gottes Gabe ist. Dann erkennst du das. Ist es von Gott oder ist es etwas, was mich eigentlich von Gott wegführt, auch wenn es mir im Moment vielleicht Spaß macht? Und ich kann dann eben auch erkennen, was aus der Welt ist und eben diese verführerischen Züge der Welt in sich trägt. Es gibt hier also keine detaillierten Regeln, nach denen man sich bequem richten könnte. Also man kann nicht sagen, man darf nicht im Internet surfen, weil es hat eine Gefahr. Natürlich hat es eine Gefahr. Wenn ich über die Straße gehe, hat es auch eine Gefahr. Es kommt darauf an, wie ich damit umgehe und eben, wie ich es nutze. Denn ja, der eine kann eben auch, es kommt dann irgendwo auch auf meine persönliche Einstellung an, der eine kann fröhlich genießen, was für einen anderen gefährliche Weltverfallenheit wäre. Also wir stehen da in der Verantwortung gegenüber Gott, und zwar ganz persönlich. Hier steht und fällt jeder in seiner eigenen Verantwortung. Ein Leben, das dieser Welt verfallen ist und vergängliche irdische Schätze sammelt, das hat jedenfalls keine Zukunft. Und Johannes ruft den Gemeinden zu, dient nicht der Fleisches- und Augenlust und dem hoffärtigen Leben, denn es gibt nur ein Ende, Vers 17a. Da heißt es, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und gleichzeitig gibt Johannes den Ausblick in 17b, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Drittens, die Liebe zu Gott ist verbunden mit ewigem Leben. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn wir darüber nachdenken, ist die Gegenüberstellung sehr eindeutig. Ewigkeit gegenüber Endlichkeit. Dann fällt uns die Auswahl nicht schwer. Wir wählen natürlich gern die Ewigkeit. Doch wenn ich meine Sehnsucht nach Leben, nach Erfüllung nicht bei Gott suche, dann muss ich in die Welt gehen und versuchen, meine Sehnsüchte dort erfüllt zu bekommen. Johannes hat uns gezeigt, dass meine Bedürfnisse in der Welt nicht erfüllt werden können, da ich dann versuche, sie ohne Gott zu erfüllen. Auch Jakobus, der Bruder des Herrn, ist in seinem Brief sehr eindeutig. Da steht, sondern ein jeder, der versucht wird, von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Da kommt er also zu dem gleichen Schluss. Wenn wir also die Ewigkeit erlangen wollen, müssen wir die Endlichkeit der Welt erst überwinden. Und die Welt überwinden heißt, ein Leben zu führen zur Ehre Gottes. Ein Leben zu führen, bei dem ich nach Gottes Willen frage. Später in seinem Brief im 5. Kapitel nennt Johannes den Gemeinden die Kennzeichen der Liebe zu Gott. In Versen 3 bis 5. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Die Erkenntnis meiner Sündhaftigkeit und der Glaube an Jesus Christus, an sein Opfer am Kreuz und seine Auferstehung sind meine Rettungsanker, an denen ich mich klammern darf bei allen Anfechtungen. Und Gott ist es, der mir diesen Glauben schenkt, der mich in die Ewigkeit führt. Und damit komme ich zum Schluss. Die Frage, die wir uns heute Morgen gestellt haben, ist: Kann ich gleichzeitig Gott und die Welt lieben? Und wir haben schon im ersten Predigtpunkt gesehen, dass die Liebe zu Gott unvereinbar ist mit der Liebe zur Welt. Denn die Welt ist ein System, das ohne Gott auszukommen versucht. Es ist eine Ordnung, in der Gott keine Rolle spielt und die sich immer weiter von ihm wegbewegt. Wenn ich diese Welt liebe, dann kann ich nicht gleichzeitig Gott lieben. Ein Herz ist nicht teilbar. Man kann nur einem Herrn dienen. Gott oder der Sünde. Aber Johannes hat auch gezeigt, wodurch die Liebe zur Welt gekennzeichnet ist. Und leider ist dieses System in uns selbst auch angelegt. Und es versucht, uns immer wieder zurückzuziehen und zu versuchen. Und daran erkennen wir, dass wir Sünder sind und der Vergebung durch Christus bedürfen. Haben wir eine Hoffnung, diesen Kampf gegen die Versuchungen durch die Welt aus eigener Kraft zu gewinnen? Nein. Sondern nur in Christus können wir die Welt besiegen. Denn Christus hat diesen Kampf gekämpft, als er auf dieser Welt war und ihn durch den Tod am Kreuz und Auferstehung gewonnen. Und in Johannes 15 spricht Christus selbst: Ihr seid nicht mehr von dieser Welt, sondern nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Durch die Liebe zu Gott befreien wir uns von der Weltlichkeit. Wenn ich mich Gott zuwende, dann entferne ich mich automatisch von der Welt. Denn Gott und die Welt sind an ganz unterschiedlichen Polen. Das heißt also, im Grunde muss ich vor der Welt gar nicht weglaufen, sondern ich muss mich einfach nur zu Gott wenden. Und wenn ich mich Gott nähere, dann entferne ich mich von der Welt. Dann bin ich geistlich gesinnt, so wie wir es in der Lesung aus Römer 8 gehört haben. Doch meine Sehnsucht, die hängt am Kreuz. Und bei Christus ist die Quelle des Lebens. Und das soll meine Ausrichtung sein. Wenn wir uns noch einmal die Frage nach diesem Glaubenstest stellen und fragen, wie stehe ich zu Gott, dann wollen wir bedenken, die Gemeinde Jesu und mit ihr jedes Gemeindeglied führt kein zwiespältiges Leben. Einmal als Christ in deiner frommen Umgebung mit ein paar religiösen Gedanken und Gefühlen und daneben ein weltliches Leben, bei dem alles mitgemacht wird, wie es in der Welt üblich ist. Das funktioniert nicht. Die Gemeinde und jedes ihrer Glieder lebt von Grund auf ein anderes Leben mit einer total anderen Lebensausrichtung und einem völlig anderen Lebensinhalt. Ihr Leben wird nicht mehr von Fleisches- und Augenlust und Hochmut bestimmt, sondern vom Tun des Willens Gottes und aus der Liebe zum Vater heraus. Aber diese Lebenshaltung beherrscht uns nicht einfach von selbst, nachdem wir einmal Christ geworden sind, sondern sie ist ständig bedroht von unserer Verflochtenheit in die Welt und von ihren Versuchungen. Darum muss die Gemeinde immer wieder neu aufgerufen werden: Liebt nicht die Welt und nicht das, was in der Welt ist. Und ich schließe mit Vers 17: Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen.